Guten Abend bei Alles LARP, eurem Fantasy-LARP-Podcast zum Thema LARP, Fantasy, Fantasy-LARP und Artverwandtem. Ich habe einen wundervollen Co-Host. Hallo Alex.
Hallo Tom.
Und wir haben zwei wundervolle GästInnen. Hallo Sally.
Hi.
Hi.
Und wir haben den Jeremias da.
Hallihallo.
Hi Jeremias. Willkommen zurück.
Ja, das Thema heute, was wir haben, ist eigentlich recht einfach. Allgemeine Sicherheitsmechaniken auf Con, damit wir alle mal wissen, wie ist das eigentlich so? Was gibt's für Möglichkeiten, wenn ich mich unwohl fühle oder wenn ich keine Ahnung habe oder ich mich angegriffen fühle und diese Situation aber nicht erleben will? Was kann ich tun? Dafür sitzen wir heute hier und unterhalten uns mal drüber. Sally, kurzen Schwank, wie bist du auf dieses Thema für dich aufmerksam geworden? Warum ist das für dich so ein wichtiger Punkt, dass du sagst, hey, ich möchte da echt gern drüber reden?
Ich bin leidenschaftlicher Konfliktspieler im LARP und das funktioniert nicht, wenn man nicht gut die Signale des anderen versteht, nicht sich gut selbst reflektiert und notfalls weiß, wie man eine Szene abbrechen oder in andere Bahnen lenken kann, wenn es dann doch zu viel wird. Das waren dann so die Hauptgründe, warum ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und dann halt nochmal speziell einfach das Thema sexualisiertes Spiel. Das hat auch nochmal viel bei mir gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich muss da ein bisschen mehr reingehen in das Thema und auch ein bisschen aktivistischer in das Thema reingehen, weil für mich das ganz, ganz unangenehm ist. Also ich werde im LARP nicht gerne angeflirtet, ich habe nicht gerne Flirtspiel, ich finde das auch nicht... Ich finde da auch nichts Reizvolles dran, weil ich leider zu oft erlebt habe, dass das irgendwie verwechselt wurde oder ins OT gezogen wurde. Und da hat es mir dann schon geholfen, irgendwie das abbrechen zu können und halt Safety-Mechanismen zu ziehen, um aus der Situation wieder entspannt rauszukommen. Und seitdem bin ich eigentlich mit ziemlich vielen, gerade mit vielen Frauen im LARP irgendwie im Gespräch, da mehr Selbstbewusstsein zu vermitteln und über Dinge aufzuklären und mitzunehmen, auch was andere mir irgendwie als Ideen mitgeben.
Sehr spannend. Die gleiche Frage würde ich einmal an Jeremias stellen. Was ist dein Anliegen bei dem Thema?
Ich bin gar nicht so der Konfliktspieler wie Sally. Mein Anliegen oder meine Motivation ist mehr darin, was ich erlebt habe an Sachen, die ich nicht schön fand, wo Menschen in Situationen kamen, in denen sie sich nicht wohlgefühlt haben, wo sie nicht wussten, wie sie wieder rauskommen, wo sie es nicht kommunizieren konnten, weil es keine modifizierten Kommunikationsmöglichkeiten darüber gab, bis hin zu dem Punkt, den Sally auch gerade zum Schluss anbrachte, nämlich sexualisiertes Spiel. Und ich habe da als Mann natürlich eine andere Erfahrung gemacht als wahrscheinlich Frauen, statistisch allein. Aber ich habe auch oft genug Sexismus erlebt, den ich auch nicht gut finde und wo ich auch gerne mithilfe von Sicherheitsmechanismen oder Regeln einen Riegel vorschieben möchte.
Das scheint ja ein wiederkehrendes Motiv zu sein. Habt ihr das Gefühl, es betrifft eher dann die Frauen als Betroffenen, Anführungsstrichen?
Boah, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also erstmal muss man ja, glaube ich, sagen, dass grundsätzlich ja beide Geschlechter irgendwie unterm Patriarchat leiden und dementsprechend ist das halt irgendwie schwierig. Ich glaube, es ist von sowohl der angeflirteten Person, welchen Geschlechts auch immer, als auch der flirtenden Person ein schwieriges Thema einfach, weil wir eben halt auf zwei verschiedenen Ebenen sind. Einmal halt im Spiel und einmal außerhalb des Spiels. Und das nicht immer klar ist und auch nicht immer klar kommuniziert wird, von egal welcher Seite, egal welchen Geschlechtes, auf welcher Ebene man sich hier eigentlich befindet.
Ja. Habt ihr da, wenn ich bei dem Thema bleiben darf, habt ihr da einen Tipp, wenn jemand sagt, ah, mein Charakter würde diese Person jetzt anflirten, was ja erstmal grundsätzlich nicht verboten ist? Wann sollte das eurer Meinung nach deutlich gemacht werden, das ist jetzt rein die Spielfigur und es hat nichts mit mir zu tun?
Meiner Meinung nach sollte das über die Art des Flirtens passieren. Es gibt gewisse Mechanismen oder gewisse Verhaltensweisen, die benutzen wir heutzutage im 21. Jahrhundert. Und es gibt Sachen, die sind so ganz klar anachronistisch altertümlich. Wenn ich beispielsweise beim Tanzen mich verbeuge und sage, edle Dame, darf ich euch um ein Gunstband bitten oder etwas Ähnliches, das hat nichts mit realem Flirten zu tun. Das ist nur im Spiel. Die Grenzen verschwimmen, wenn man zum Beispiel dann abends in der Taverne sitzt und miteinander irgendwie kuschelt und man die ganz nett findet oder ihn. Entschuldigung, das war jetzt aus meiner Perspektive gesprochen.
Alles gut.
Und das sind dann so Sachen, die verschwimmen dann, weil das würden wir auch in der Realität machen. Wenn wir jemanden sehen in der Kneipe, die finden wir nett. Und es ist so dieses, da wirkt man sich schon mal näher. Ich würde intern flirten, wenn, dann nur machen mit klaren internen Verbrämungen. Das ist wie Beleidigungen. Ich beleidige auch nicht mit realen Sachen, sondern ich beleidige mit Dingen, die ganz klar im Fantasy nur zu verorten sind. Sohn eines Orks, um ein Beispiel zu bringen. Verstehe. So würde ich es auch bei sowas machen.
Es gibt eine befreundete Orga von mir, die hat angefangen, mit Flirtkarten zu arbeiten. Das sind kleine Bildchen, die halt auch auf so einem Fantasy-Stil gemacht sind. Und es gibt zwei Motive und das eine sagt halt, mein Charakter ist für Flirtspiel offen und das andere Motiv sagt, bitte flirte nicht mit mir. Das finde ich ist auch nochmal eine tolle Möglichkeit, irgendwie da eine erste Linie von Safety irgendwie reinzubringen. Dass ich, wenn ich das gar nicht möchte, halt auch gar nicht in diese Situation komme dann.
Ja, und das wird irgendwo an der Gewandung angebracht?
Genau. Weil es sind halt wie diese Bildchen, die man sich halt an den Hut macht, also keine Ahnung, ich mach sowas nicht, also ich habe hier nicht diese Nacktbilder irgendwie irgendwo an meiner Klamotte, aber gibt ja nur ganz viele davon, die das machen, ganz gerne. Und das sieht vom Stil her sehr ähnlich aus. Also das eine sind ein Liebespärchen sich zugewandt, ist so ein bisschen wie eine Spielkarte aufgebaut und das andere ist eine Ritterin mit geschlossenem Visier. Also es passt halt beides trotzdem irgendwie rein.
Ich habe jetzt auf einem Großkon in einer Lagertaverne auch ein interessantes Ding gesehen, da haben die Schankmeiden, und ich sage das so, weil es glaube ich alles Frauen waren, auf ihren Namensschildern verschiedenfarbige Herzen gehabt. Und es gab einen Code, das eine Herz bedeutet dann, wenn du mich anspielst und klar machst, hier, was der Interesse, dann pöbel ich dich an, wie so eine harte Schankmeid in einem Fantasyfilm. Ein anderes war, du willst jemanden, der dir zuhört. Ein anderes Herz war, willst jemand, mit dem du flirten kannst. Und die konnten also das die Herzen selber auswählen. Es war nicht vorgegeben. Und der Mensch, der reinkam, konnte sich dann auswählen, was will er gerade für ein Spiel? Ne? Welches Spielangebot findet er gerade schön? Das fand ich auch ganz interessant.
Das klingt auch cool, ja.
Wie wird das vorher deutlich gemacht, dass das auf dieser Convention gerade ja die Regel oder das Angebot ist? Zum Beispiel diese Herzen. Ich komme auf eine Convention, ich kenne davon nichts, wird das vorher per E-Mail deutlich gemacht, hängt da irgendwo im Schankraum eine Information dazu?
Letzteres. Das war ja eine Lagertaverne, das heißt, die ist gar nicht allgemein für alle Teilnehmer vom Großkon, also nicht für alle tausende Menschen offen unbedingt. Und da war ein Schankraum quasi eine Anleitung, wo dran stand, welches Herz bedeutet was.
Aber das könnte man theoretisch auch überall anders anschlagen.
Ja.
Würde zumindest das Thema Flirty-Spiel, was es ja durchaus sehr, sehr viel gibt aufgrund diverser Problematiken, hart entschleunigen und vielleicht lösen.
Ja, das wäre zumindest ganz cool.
Wobei ich habe tatsächlich ein gewisses grundsätzliches Problem mit Flirty-Spiel, wenn das unabgesprochen stattfindet, hat das immer eine ganz grundsätzliche Problematik, weil unser Gehirn nun mal nicht zwischen Spiel und Realität sauber unterscheidet. Das war ja, glaube ich, in einer anderen Folge mit der Lena Falkenhagen schon. Das funktioniert einfach nicht gut, wenn wir das nicht ordentlich absprechen. Das gibt diesen Bleed in die Realität.
Was ist Bleed? Ich muss da gerade direkt reinhauen.
Das Hineinbluten, das ist Englisch, Tom.
Ja, das weiß ich schon, aber das gibt ja tatsächlich dann danach auch Mechanismen.
Du fragst mich manchmal nach englischen Sachen, so weiß ich nicht.
Jetzt ging es mir um den Begriff, weil der tatsächlich auch im Lab ja eine Bedeutung hat. Deswegen frage ich, beziehst du das jetzt auf diesen, was du danach auch hast?
Ja, ich meine damit grundsätzlich das Bluten, das Hineinbluten von Sachen, die eigentlich nur im Spiel sein sollten, in die Outtime-Persona, also ins reale Leben. Ob das jetzt Emotionen sind, Aggressionen, was auch immer, das meine ich damit, wenn ich von Bleed spreche. Das ist auch dieses, was nach dem Con passiert, aber das kann auch während des Cons sein, dass ich nicht mehr sauber trennen kann zwischen das ist Spiel und das ist Realität, weil das eine in das andere hineinblutet.
Und das muss man dazu sagen, das ist ja ein ganz normaler Prozess. Also es ist auch was ganz Normales, was ganz Natürliches, was passiert, was an jedem Kontakt irgendwie tausende Male passiert. Und auch wenn wir das vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen.
Was kann man dagegen tun? Lobotomie ist keine Option.
Ach Mensch.
Oh, schade. Ich wusste es. Nichts darf so.
Ja. Ich weiß. Aber es ist komisch, wenn du deinen Mitspielenden mockst, mit dem Eispickel vor der Nase sitzt und sagst, tut mir leid, aber das muss jetzt sein. Das ist nicht die Option.
Nein.
Will man dagegen was tun?
Also bei mir hilft es zumindest also gegen Negativen. Also Bleeden tun wir immer, dadurch, dass Gefühle immer echt sind. Ne? Also Gefühle sind halt immer da und sind immer ein Teil vom Spiel. Mir hilft es halt einfach vorher, mir vor einer Con immer nochmal ganz klar vor Augen zu führen. Ich habe das aufgeschrieben. Was ist mein Charakter und was ist Sally? Also welche Eigenschaften bringt mein Charakter mit? Also meine Dalish-Elfe, die ich hauptsächlich spiele, die ist halt sehr wütend zum Beispiel. Die ist halt sehr streitlustern und so weiter und so fort. Also ich habe so ein Charakterblatt basically fertig, wo ich mir vor jeder Con nochmal genau angucke, okay, wie ist mein Charakter? Das ist auf der einen Seite ganz gut, um besser ins Spiel reinzukommen, also schneller ins Spiel reinzukommen für mich. Und auf der anderen Seite hilft es mir nochmal ganz klar abzugrenzen, okay, das bin nicht ich, sondern das ist meinem Charakter passiert.
Dann muss ich jetzt die Frage stellen, mit Charakterblatt meinst du das, was wir in den 90ern mit hier stehen meine Fertigkeiten und so weiter, oder?
Nein, ich habe tatsächlich einfach einen PDF bei mir, also ich habe ein PDF mal erstellt mit meinem Charakter. Ja. Da ist so ein bisschen die Geschichte zusammengefasst, was ist passiert, bevor ich auf Con gegangen bin, was sind so ihre Charaktermerkmale, was ist ihr wichtig, wofür kämpft sie überhaupt so, ne? Also was sind so ihre Ideale, ihre Moral? Genau, und das hat sich halt im Laufe der Zeit immer mal wieder ein bisschen geändert, aber das habe ich dann immer mit angepasst. Und das hilft mir tatsächlich ganz doll, mir immer bewusst zu werden. Ich habe es halt dann auch geistig vorm Auge natürlich, wenn ich dann irgendwie total sauer bin und total wütend ins Lager gehe, weil ich mich gerade tierisch mit jemandem gefetzt habe, was ja mein Ziel auf Con ist mit dem Charakter, dass ich dann halt irgendwie durchatmen kann und sagen kann, ah cool, es war gar nicht ich. Alles klar. Alles gut.
Gibst du diesen Charakterbogen auch den Orgas?
Nee, der ist nur für mich. Also es wäre zu viel verraten von meinem Charakter. Tatsächlich. Also da stehen auch so Geheimnisse und so drin. Das möchte ich natürlich nicht.
Dass die Orga des Cons das weiß, um es halt quasi die Idee, das anspielen zu können.
Also ich gebe Orgas was zum Anspielen, wenn Orgas das möchten. Ansonsten mache ich das nicht, sondern ich versuche immer so eigentlich so unterm Radar durchzufliegen und dann so basically der Überraschungsgast dann auf Con zu sein mit dem Charakter.
Okay.
Gut zu wissen. Also ich habe halt viele Freunde im Lab. Ich kenne viele Orgas und ich habe jetzt schon häufiger das auch gehabt, dass Plot auch für meinen Charakter oder die Fähigkeiten meines Charakters auch zugeschneidert waren dann. Ich gehe halt auf viele kleine Cons. Und das ist cool, das macht mir auch super viel Spaß und ich freue mich immer mega drüber. Genauso sehr genieße ich es aber auch zum Beispiel bei einer Orga auf eine Con zu gehen, die ich noch nicht kenne und dann auch nicht so viel über mich preiszugeben oder über den Charakter preiszugeben, solange ich weiß, der passt ins Konzept. Wenn ich merke, irgendwie in der Beschreibung ist schon irgendwas oder so, dass ich dann sage, ah, okay, da muss ich mal ein bisschen was zu sagen. So.
Verstehe.
Ich würde gern wieder ein bisschen zurück auf diese Sicherheitsmechanismen allgemein
Ja,
kommen.
bitte.
Wir haben jetzt erstmal angefangen mit, wie gehe ich mit Flirterei um, oder Sachen, die ich da nicht möchte. Habt ihr noch andere Vorstellungen, wenn ich jetzt in so einer Situation bin, irgendwas wird gespielt, das muss ja jetzt auch nicht unbedingt flirten sein, vielleicht noch andere Sachen, wo ihr sagt, okay, da passiert jetzt irgendwas, da fühle ich mich extrem unwohl. Welche Möglichkeiten haben Spielende, ihr Mitspielenden klarzumachen, bitte lassen Sie das, ich möchte das nicht. Sally, hast du eine Idee?
Ja, also ein paar gängige kenne ich auch. Ich bin jetzt nicht so der Spezialisierte da drin, aber ich kenne halt auch die wirklich, wirklich Regel. Über die hattet ihr ja schon irgendwie, hatte ich jetzt so verstanden, schon mal ausführlicher gesprochen. Und die O-Mutter-Regel kenne ich auch, klar. Und über die wurde auch schon ausführlicher geredet. Die ich immer super wichtig finde, weil sie gerade für Menschen wie mich halt super praktisch sind, die mit einer psychischen Beeinträchtigung auf Con fahren und schnell overwhelmed sind, ist die I see no evil-Regel. Die I see no evil-Regel ist für Situationen, in denen ich nicht mehr in der Lage bin, mich verbal mitzuteilen, dass mir das zu viel wird, weil es mich halt wirklich overwhelmt, weil ich getriggert bin, weil Traumata getriggert sind oder ich einfach gerade in ein Stressverhalten von Starre habe zum Beispiel auch, das gibt's ja auch, die sagt, also ausgeführt wird sie, dass man die Hand also so über die Augen legt, so als würde man seine Augen vor der Sonne abschirmen und den Kopf runternehmen. Und dann geht man einfach aus der Situation raus. Das Zeichen sagt einfach, ist ein tatsächlicher Spielabbruch von der Szene. Die sagt, ich darf nicht aufgehalten werden, ich soll im besten Fall erstmal nicht angesprochen werden, bis ich die Hand wieder wegnehme. Und meinem Charakter dürfen keine negativen Konsequenzen daraus entstehen, wie das bei jedem Abbruchkommando eigentlich ist. Genau. Und im besten Fall kommt dann jemand, der mich kennt, oder ich werde in mein Lager gebracht, dass sich jemand wieder um mich kümmern kann. Oder halt an eine allgemeine Anlaufstelle.
Ja, spannend. Das ist also, ja, ich finde, das sollten auch Menschen wissen, die davon nicht selber betroffen sind, weil die müssen ja darauf reagieren.
Genau. Also wir haben das bei Belfort in unseren Community Guidelines, da stehen schon ein paar Safety-Mechanismen drin. Die schicken wir auch vor der Con schon, also vor der OT-Ansprache schon raus, damit auf der Con schon jeder das eigentlich weiß, auf was wir alles so achten und Wert legen. Und da ist auch eine Anleitung und eine Beschreibung von I See No Evil drin. Genau.
Ich stelle mir vor, dass es dann durchaus Menschen gibt, die sagen, boah, da kann man ja, das kann man ja übel zum Mogeln, möchte ich es mal benennen, benutzen. Auch wenn das in der Situation eher ein notwendiges Ding ist, dass man das braucht, um da rauszukommen aus der Situation.
Also wüsste ich dann auch gar nicht, wie man da mogeln soll. Aber ich weiß sowieso nicht, wie man im Lab mogeln möchte. So, grundsätzlich ist es ja eine Entscheidung für mich, ob ich mit der Situation jetzt überfordert bin und ob mich aus der rausziehen möchte. Und wenn ich sage, ich komme jetzt nicht weiter und ich möchte mich aus der Situation rausziehen, dann ist es vielleicht genau richtiger Moment zu sagen, ich bin mal weg. So.
Aber das ist eine Kritik, die ganz gerne Sicherheitsmechanismen gegenübergebracht wird. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass es früher das Stopp und so weiter schon gab und dass, wenn man das verwendet hat, wenn man in einer Sozialsituation überfordert war, man halt dafür sozial geächtet wurde. Also jeder Sicherheitsmechanismus kann natürlich missbraucht werden. Ich konnte auch früher Stopp rufen, wenn ich gemerkt habe, ich werde im Kampf gleich besiegt. Und ich kann auch heute natürlich alle möglichen Mechanismen verwenden, um mich aus einer Situation rauszuziehen, die ich selber produziert habe oder wie auch immer. Hier würde ich sagen, braucht es einfach eine bestimmte Art des Umgangs miteinander, dass wir erstmal davon ausgehen, dass der andere das nicht aus bösen Gründen macht, sondern dass wir so eine Achtsamkeit haben. Wertschätzung, Achtsamkeit, wie man das auch immer nennt, dass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass wenn der andere einen Sicherheitsmechanismus verwendet, dass der das macht, weil er einen Grund dafür hat. Das finde ich ist ganz wichtiges Mindset, in das ich reinkommen muss. Sonst wird es sowieso schwierig mit diesen ganzen Mechanismen.
Okay, ich glaube, damit war ich noch nie konfrontiert, deswegen kann ich dazu nichts sagen, weil das bei mir in meiner Lab-Bubble völlig, völlig klar und normal ist. Also auch das Verständnis dafür, dass selbst wenn ich mich aus einer Situation rausziehe, die ich selber provoziert habe, dann mache ich das ja nicht. Also was habe ich dafür für einen Gain? Also was ist das, was ich da daraus dann Mehrwert habe, eine Situation zu provozieren und mich dann wieder rauszuziehen? Ist ja eher ein Eingeständnis von, huch, hier habe ich mir vielleicht zu viel zugemutet oder ich habe das falsch eingeschätzt oder was auch immer und kann gerade mit der Konsequenz nicht umgehen. Und das ist völlig okay. Es ist ein Spiel.
Ja, ich finde es gut, dass, also ich finde es immer schön, wenn man das noch nicht erlebt hat, da ich auf Großveranstaltungen halt mich auch rumtreibe, da wirklich viele Leute aus verschiedenen Bubbles aufeinandertreffen. Das habe ich schon gehört. Und leider auch im Vampire Life gibt es das sehr gerne, dass dann Leute sagen, nee, jetzt hast du die Konfrontation gestartet, jetzt musst du sie auch durchziehen. Also ich spiele jetzt seit mehreren Jahren kein Vampire mehr, weiß jetzt nicht mehr, wie es aktuell ist, aber vor ein paar Jahren war das tatsächlich so, dass ich das ein, zwei Mal erlebt habe, dass anderen so Sachen, wo ich gesagt habe, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf.
Ja, das verstehe ich. Sozusagen erst den Domäneprinzen ans Bein pinkeln und dann sagen, ach, ich gehe jetzt doch mal wieder.
Ja, aber das schützt ja trotzdem vor der Konsequenz nicht. Also ich spiele auch Vampire Lab. Und das Ding ist halt, nur weil ich in der Situation on time halt nicht gerade klarkomme oder mit der Konsequenz gerade nicht umgehen kann, die Konsequenz ist ja trotzdem da, also für den Charakter. Ne? Also das ist ja nicht vergessen danach, was passiert ist. So.
Gut, ich glaube, das ist wichtig, nochmal gerade zu stellen, ne? Zu sagen, ja, ich meine, es ist schön, im Lab haben wir ja die Möglichkeit, uns vielfältig auszudrücken, Sachen zu wagen, die wir sonst im realen Leben wahrscheinlich nicht tun würden. Wie zum Beispiel auch einen König provozieren oder halt auch mal wirklich nach oben zu treten, nicht nur nach unten, und dann zu gucken, was passiert. Aber das klingt natürlich wie ein easy way out, zu sagen, haha, wenn es mir dann zu brenzlig wird, dann schmeiße ich die dicke Rauchbombe und bin dann weg. Das ist ja nicht so gemeint. Das halt nochmal klarzustellen, dass es ja durchaus für den Charakter eine Konsequenz hat, aber die wird dann vielleicht, was macht ihr dann, anders vermittelt, anders aus, nicht oder nicht ausgespielt, aber dann im Tell oder im Nachhinein nochmal drüber überlegt, zu sagen, okay, jetzt hast du dich da richtig schön in die Nesseln gesetzt und es muss eine Konsequenz geben. Wie wollen wir das handhaben? Was hast du für Erfahrungen gemacht, Sally, wie dann solche Sachen geregelt werden?
Also meistens halt durch OT-Gespräche. Das ist erstmal das Erste, was bei so einem Abbruch halt passiert. Ne? Also man sucht dann einfach das Gespräch. Ich habe das mit relativ vielen Freunden von mir schon durch, weil mein Charakter wirklich eine große Fresse hat. Das darf man, also das weiß ich auch und das ist auch was, womit ich provoziere und ich finde es sehr faszinierend, dass nach mehreren Jahren diesen Charakter spielen, ich dieses Jahr tatsächlich zum allerersten Mal niedergeschlagen wurde, IT, und war schon verblüfft davon, dass das endlich mal passiert ist. Und dann ist es aber ganz viel dann einfach Gespräche oder halt mit anderen Gruppen, dadurch, dass ich ja eine Elfe spiele, bin ich mit sehr viel Speziesismus begegnet man mir da. Und dann sage ich, keine Ahnung, wenn mich da wirklich irgendwas dann zu sehr dann auch irgendwie kriegt, weil ich ja dann auch offen dafür bin, dann sage ich auch, könnt ihr mal bitte wirklich, wirklich mehr mal nicht so zu nahe kommen und mich mal in Ruhe lassen. Und dann wird das auch respektiert auf den Cons, wo ich bin. Und dann ist aber tatsächlich das, wo ich dann meine Verpflichtung sehe, dann gehe ich zu der Person OT. Also dann gehe ich hin und sage, pass auf, das und das ist passiert, das mir ging es jetzt irgendwie nicht gut oder das und das hat mich getriggert. Ich habe schon Bock auf das Spiel weiterhin mit dir, aber können wir irgendwie gucken, das und das und das. Und dann geht man einfach in einen Diskurs miteinander. Also ich rede einfach unglaublich viel. Auch mit Freunden, wenn wir irgendwie schwierige Szenen planen, weil wir eben auf tiefes emotionales Spiel stehen. Da geht man halt sich richtig an die Wolle und schreit und keift sich an. Und es muss aber klar sein, dass das irgendwie alles nur im Spiel ist und man sich trotzdem sehr, sehr lieb hat.
Ja.
Genau. Und dann ist es meistens, dass wir halt mit ja, miteinander einfach OT sprechen, wenn so eine Situation vorbei ist. Auch wenn ich eine krasse Streitszene hatte oder sowas, gehe ich immer danach zum Spieler. Also immer OT danach zum Spieler. Ich verstehe, dass das vielleicht auf einer Großcon nicht so möglich ist. Also kann ich mir vorstellen. Ich war noch nie auf Großcon und habe es auch nicht vor. Aber ja, das ist immer so mein Approach. Dann mit der Person reden, sich verständlich machen. Die Leute können einander nicht in den Kopf gucken.
Jetzt möchte ich einen Punkt einwerfen. Jetzt bist du ein sehr kommunikativer Mensch, aber es wird bei unseren Hörenden wird es sehr, sehr viele Menschen geben, die das nicht können. Für die Lab ein Ausprobieren von neuen sozialen Skills ist. Wenn die dann so ein Problem haben, jetzt haben diese Sicherheitsmechanismen, die wirklich gut sind, gehen aus der Szene raus und können aber dieses Gespräch danach nicht führen, weil das sie allein der Gedanke daran sofort wieder triggert. Ich kenne solche Menschen, ich weiß, dass das durchaus passieren kann. Was macht man dann? Also die Menschen sitzen dann, vielleicht tatsächlich sind sie nicht alleine auf Con, das wünsche ich echt jedem immer. Aber sie können dieses Gespräch nicht suchen. Sie können nicht auf diese Person zugehen und sagen, hey, das war jetzt nicht so gut. Ich würde aber gern weiterspielen oder ich bin geflohen, weil es für mich viel zu viel war. Was macht man dann, wenn man das nicht ansprechen kann im OT?
Also ich hatte solche Situationen tatsächlich schon erlebt, nicht bei mir selber, aber als Vermittler. Ich habe schon Menschen, die uns als Team dazu gerufen haben, gesagt haben, ich hatte gerade dieses und jenes Problem und ich weiß nicht, wie ich darüber reden soll und so weiter. Und uns dann gebeten haben, zu mediieren und zu vermitteln. Und das haben wir dann gemacht. Und das ist eine Möglichkeit, dass man Leute hat, die die Fähigkeit haben, zuzuhören und zu vermitteln, damit man dann in einem kontrollierten, geleiteten Rahmen wieder in diese Konversation kommt. Es gibt vielleicht auch den Moment, wo es gar nicht mehr geht. Ich hatte auch schon mal eine Situation, wo die Person gar nicht mehr reden wollte. Und auch das legitim, meiner Meinung nach. Das bedeutet ja auch, dass diese Person so stark getriggert wurde oder angefasst wurde in irgendeiner Art und Weise, dass sie nicht mehr damit klarkam. Und auch dafür muss es einen Raum geben in einer achtsamen Gesellschaft, die wir ja hoffentlich sein möchten.
Es ist ja auch immer eine Orga da. Also egal, auf welche Veranstaltung wir hier fahren, an eine Orga kann ich mich meistens wenden, habe ich tatsächlich auch schon getan, als ich in der Situation so getriggert war, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mit dem betreffenden Spieler sprechen. Das ist auch immer ein guter Anlaufpunkt. Oder halt, wenn ich mit jemandem da bin, den als Buddy mitnehmen. So. Also ich bin auch schon öfters als Buddy mitgenommen worden und weil ich eben kommunikativ sonst eigentlich immer sehr stark bin. Außer ich bin total getriggert. und dann klärt man das irgendwie in der Gemeinschaft, weil man eben aufeinander Acht gibt. Ja.
Also man muss vielleicht ein bisschen nachschieben, wenn ich sage, ich bin dazu gekommen, habe ich das als Beauftragter der Orga gemacht. Also das war jetzt nicht mehr, dass ich als Mitspieler das gemacht habe, sondern da war es schon so weit, dass eine Orga gefragt wurde.
Also du bist quasi das Second Level.
Ja, ich bin schon kein Mitspieler mehr, da wo ich das mache mit dem SAS.
Könntest du das vielleicht etwas genauer des SAS erklären?
Also es steht für Social Health and Safety, also soziale Gesundheit und Sicherheit. Ist ein bisschen mundvoll, aber beschreibt es eigentlich sehr gut. Und es ist im Endeffekt ein Team von Menschen, da wo das bisher implementiert wurde, immer mit absoluter Orga-Unterstützung, die nur dafür zuständig sind, zuzuhören, Leuten zur Verfügung zu stehen, wenn die Hilfe brauchen, die psychologische Erste Hilfe machen. Das machen die nach bestimmten Regeln. Das Manifest, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt in einem vorherigen Podcast. Und ich zumindest suche da Leute für aus, die eine irgendwie geartete Fähigkeit dafür haben, die in der Lage sind, zuzuhören. Und ganz wichtig ist, dass dieses Team nicht hingeht und sagt, ich regel das jetzt für dich, Und es geht auch nicht hin und sagt, ich therapiere dich jetzt, sondern es sind Zuhörer, die dir dann Möglichkeiten geben, die dich also bemächtigen. Wie gerade eben beschrieben, ich möchte mit denen reden, ich kann es aber nicht. Okay, wir helfen dir dabei. Oder aber eben auch, ich muss darüber reden, aber ich möchte das nicht mehr mit dem besprechen. Kein Problem, setz dich hin, erzähl mir das. Und dann kann man in dem Gespräch manchmal dann im Rahmen, je nach persönlicher Fähigkeit, zum Beispiel systemische Beratung machen, das ist ein Fachbegriff aus der Beratungspraxis, oder man kann andere Sachen machen. Das hängt davon ab, wer da genau sitzt. Zumindest in den SAS-Teams, die ich leite oder implementiert habe, sind es unterschiedliche Leute, Pädagogen, Psychotherapeuten, Notfallseelsorger. Die haben natürlich immer einen anderen Ansatz.
Ja, okay. Das heißt, das ist Teil deines Safety-Netzes. Und ich würde gerne mal zu dem Thema Outtime-Räume kommen, was ja auch eine Möglichkeit ist, sich zurückzuziehen, wenn das zu viel ist. Also ich habe das so verstanden, dass ihr auch da Menschen einen haptischen Raum sozusagen wirklich bietet, nicht nur den physischen, also den metaphysischen, sondern auch den Rückzugsraum, wo dann jemand hingehen kann, wo nicht gespielt wird. Jeremias, das klang so okay. Wie...
Vielleicht sollte ich das dazu sagen. Wusste nicht genau, ob Sandy oder ich gemeint
hätte. Nee, also um das genau auf das einzugehen, was du da sagtest, zu sagen, ja, da kann man sich auch erstmal zurückziehen und eine Pause nehmen.
Gibt es. Also wir haben in beiden Fällen Rückzugsräume, also bei den beiden Veranstaltungen, wo ich das SAS leite bzw. implementiert habe, gibt es Rückzugsräume. Und da, die haben wir auch schon genau dafür verwendet, dass Leute einfach da hingehen können und mal eine Stunde abschalten können, einfach rausgehen können aus dem Spiel. Gerade bei der Großveranstaltung gibt es dann noch weitere Räume, die von Spielern zur Verfügung gestellt wird. Es gibt zum Beispiel ein Lager, die bauen ein Zelt auf, das nur dafür da ist, dass man sich da hinsetzen kann und solche Sachen. Und ich finde das tatsächlich auch wichtig. Also diese Rückzugsräume, wo man dann mal ungestört ist, die braucht man, gerade weil LARP ein sehr reizvolles Hobby ist, im Sinne der Sinnesreize. Mhm. Man erlebt ständig was, man ist 24/7 in so einer Immersion, da das Lagerfeuer, doch die singenden Menschen, hinter mir die Orks, die brüllen vor mir, die spannende Szene mit den zwei Rittern, das stürmt alles auf einen ein. Und wenn man jetzt neurodivergent ist oder wie auch immer, dann ist das noch viel krasser. Aber selbst jemand, der all das nicht hat, auch der ist überfordert irgendwann. Und wenn der dann einen Rückzugsraum hat, ist das viel, viel besser für die Leute. Der muss gar nicht immer verwendet werden. Allein die Existenz eines solchen Räumes hilft den Leuten manchmal.
Ja. Gibt es eine Möglichkeit, wenn jetzt eine Orga so einen Raum nicht zur Verfügung steht, sich so zurückzuziehen, dass andere das wahrnehmen, dass man jetzt nicht gestört werden möchte? Sowas wie die Socke über dem Knauf der Tür ist es ja nicht ganz, aber weil wir in Zelten sind, gibt es irgendwas, womit ich mein Zelt markieren kann, zu sagen, bitte störe mich jetzt mal nicht? Sowas wie bitte draußen bleiben oder rotes Tuch dran tütteln, weiß nicht, Sally, ist dir irgendwas bekannt?
Nö, da wüsste ich jetzt auch tatsächlich gar nichts, was man so an sein eigenes Zelt ranmachen kann. Also was so ein gängiges Signal oder Symbol dafür ist. Bei uns ist halt generell die Sache, man klopft halt an und ist halt wie ein Raum, ne? Also man klopft an und wartet, ob man rein darf oder ob man eine Antwort kriegt. Aber so wie das jetzt mit anderen Lagern wäre, wüsste ich es jetzt auch nicht.
Ja, im Gegensatz zu früher geht man hier nicht bei einfachen Zelt rein. Genau. Also als ich angefangen habe mit LARP, war das noch so, ja. Aha, da kamen die NSCs oder die SCs, wie auch immer, in Zelte rein. Ja. Und dann haben die da dich überfallen, mit der Armbrust reingeschossen, was auch immer.
Ja. Haben den Scheiß unterm Arsch weggeklaut.
Ja. Doch, wir hatten auch schon Orks, die sind ins Zelt gestürmt, wir versucht uns zu verstecken, manchen ist es gelungen, manchen nicht. Und das wäre heute, glaube ich, eher nicht so der Fall.
Nee, das hat sich ja schon gut entwickelt, dahingehend, dass das eigene Zelt ja eigentlich der persönliche Rückzugsort ist.
Aber in solchen Situationen reicht es? Also, ich kann mal so sagen, als ich das erste Mal als Orga implementiert habe, war die Aussage, das braucht man nicht, weil die Leute haben ihr eigenes Zelt, die gehen dann in ihr eigenes Zelt oder noch besser, sie gehen dann in ihr Lager, weil dann sind sie mit ihren Leuten und das reicht vollkommen aus. Das ist das Argument, was gegen Outtime-Räume ich nicht nur einmal, sondern echt, echt oft gehört habe.
Das ist ja das allgemeingängige gegen den Fortschritt Argument. Das ist es. Es war schon immer so. Es ist gut so und wir brauchen nichts Neues. Nein, nein, nein. Die Leute müssen halt erstmal, glaube ich, es erfahren, um dann in einer Situation, in eine Situation vielleicht zu beobachten oder dergleichen, wo das sehr nützlich war, um dann halt den Nutzen davon zu erkennen, dass das auch ein super Angebot ist, einfach, wenn Leute sich dahinstellen und Schutzräume bieten und bauen. Es gibt viele, jetzt sage ich das wieder so, Altlaber, in Anführungszeichen, die sind halt alle noch auf Härte irgendwie getrimmt. So, da musst du durch, da musst du halt mal Zähne zusammenbeißen, stell dich mal nicht so an oder dergleichen. Also gibt es ja einige noch, die irgendwie so ein Mindset dann doch noch fahren. Und ich war im Winter auf einer Nordic Con und da war auch eine Freundin von mir, die auch schon seit, ach, keine Ahnung, ja, mindestens 2 Jahrzehnten irgendwie Lab macht und die auch noch nie in so einem achtsamen Raum eigentlich wirklich Lab gemacht hat. Und die auch so ein bisschen, die dann danach meinte, sie hat am Anfang so drüber geschmunzelt, ne? Also so ein Achtsamkeitsworkshop, Safety-Mechanismen nochmal durchgehen, dann den OT-Schutzraum, also Schutzraum, den OT-Raum. Dann war ich als emotionaler Ersthelfer da. Ich hatte eine ganze Box irgendwie mit Stimming-Sachen dabei, die ich zur Verfügung gestellt habe. Und hat sie am Anfang halt sehr drüber geschmunzelt und nach dem Wochenende meinte sie so, boah, das war so total krass, weil sie gar nicht gedacht hätte, dass das so sinnvoll ist, sowas zu haben. Also sie hat es dann selber auch in Anspruch genommen und hat richtig gemerkt, das bringt was, so einen Ort zu haben, wo man halt echt wirklich mal abschalten kann und wo man wirklich safe ist,
Ja.
einfach, ja.
Ich würde bei dem Wort Stimming noch mal gerne nachfragen, was bezeichnet das?
Stimming ist ein Begriff, der, glaube ich, gerade von neurodiversen Menschen sehr viel benutzt wird. Das sind Gegenstände, Gerüche, sonstiges, was einen aus einer Krisensituation entweder rausholt oder von einer Krisensituation bewahren kann soll. Dazu gehört, also den ersten Sachen, die man so macht, sind so körpereigene Stimming-Sachen, wie zum Beispiel das Beinwackeln, das Schunkeln, ganz klassisch das Hospitalisierungsschaukeln, was man so kennt aus Film und Fernsehen. Und sowas kann man halt gezielt einsetzen, um Leute einfach aus einer Krise entweder rauszuholen oder davor zu bewahren. Also das macht man auch in der Traumatherapie viel.
Wenn ich jetzt selber auf meiner Convention sowas gerne einführen wollen würde, sozusagen einen emotionalen Ersthelfer, gibt es dafür inzwischen Seminare, Ausbildung, Ideen, dass jemand sagt, da hätte ich Lust zu, ich würde gerne mich auch zur Verfügung stellen, weil jemand glaubt, ich kann gut mit Menschen, aber ich will halt auch nichts kaputt machen. Oder ist das auch eher Bauchgefühlsache, dieses, ah, ich glaube, ich könnte das und ich traue mir das zu und dann. So, was könnte man selber machen? Theoretisch, das wäre jetzt die Frage. Lange Rede, kurzer Sinn, Alex. Was wäre die Frage, wie könnte ich mich selber darauf auch vorbereiten, wenn ich sage, oh, das würde ich gerne anbieten? Was brauche ich für ein Hintergrundwissen?
Das ist eine schwierige Frage. Für die Großveranstaltung, wo ich das SOS-Team eingeführt habe und dann auch handverlesen habe, habe ich mir vor allem Leute gesucht, die einen beruflichen Hintergrund haben, der sie da befähigt. Pädagogen, wie gesagt, Leute mit psychosozialem Notfallversorgungs-Background, also aus dem Rettungsdienst und so weiter, die das also beruflich können. Wir haben einmal ein Seminar tatsächlich gemacht bei einer Bekannten von mir, die zufälligerweise Traumapsychologin ist. Die hat dann freundlicherweise uns ein paar Stunden ein bisschen was darüber erzählt. Aber ein explizites Seminar für so machst du es im Lab gibt es meines Wissens auch nicht. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob es da momentan einen Markt für gibt.
Also
Gibt
es
es?
gibt solche Seminare für Lab-Kontext gibt es nicht. Es gibt allerdings tatsächlich halt Ausbildungen, also wie eine normale Ersthelfer-Ausbildung, halt in einem psychologischen Kontext. Das gibt es. Das habe ich besucht vor Jahren, weil das auch mein beruflicher Background irgendwie nicht notwendig gemacht hat, aber einfacher gemacht hat. Genau. Sowas gibt es und ist im Lab auch gut anwendbar, weil das Trauma, das dahinter liegt oder die Stresssituation, die dahinter liegt, ist ja eine reale. Das hat mit dem Spiel ja grundsätzlich erstmal nichts zu tun, ist nur durch das Spiel wieder hochgebracht worden. So, es ist ja das, was dahinter ist. Oder halt einfach geht um die Mechanismen oder die Hilfestellungen, die man anbieten kann, einer Person, die gerade in der Krise ist.
Ja, weißt du, wer sowas anbietet? Solche Seminare?
Müsste ich nochmal in unseren Chat gucken. Ich hatte euch das beim letzten, nach dem letzten Podcast mal geschickt.
Wir haben es dann tatsächlich,
Genau.
ist die Kurzfassung, so ziemlich jeder Rettungsdienst, also die großen in Deutschland
Genau.
haben das. Diese Ausbildung gibt es schon ganz, ganz lange, aber unter einem anderen Begriff. Im Katastrophenfall hast du Leute, die quasi, wenn wir jetzt, wir nehmen zum Beispiel eine so eine Bombenfund und die Leute müssen rausgebracht werden und die müssen dann in Turnhallen betreut werden. Diese Betreuer sind exakt dieselbe Ausbildung wie das, was du gerade beschrieben hast. Emotionale Ersthelfer auf Con ist die gleiche Ausbildung, gibt es schon ganz, ganz lang und jeder Dienst tatsächlich hat's. Und man kann es beim BHK, beim DHK, bei den Johannitern und so weiter und so fort anfragen und kostet manchmal ein Geld oder eine Spende, ist aber durchaus sehr, sehr sinnvoll, sowas zu machen.
Ja, das heißt psychosoziale Notfallversorgung oder Kriseninterventionsteam.
Genau. Oder halb psychologischer Ersthelfer.
Ja.
Genau. Also hat viele Begriffe.
Also denkt ihr schon, dass der Trend dahin geht oder gehen sollte, dass größere oder kleinere Conventions nicht nur fragen, wer ist hier Sonny? Das war ja so damals so die Standardfrage. Gibt es Sonny Ärzte sonst irgendjemanden? Die mussten sich dann melden, sondern auch, dass es normal wird, zu sagen, jetzt, wenn es euch psychisch nicht so gut geht oder emotional nicht gut geht, oder das und das sind die Ansprechpartner. Seht ihr da eher den Trend dahin gehen?
Nein, sehe ich nicht, aus zwei Gründen. Erstens, das ist ein Personalproblem natürlich. Wenn man da jemanden hat, der wird da eventuell auch mal 2, 3 Stunden gebunden sein. Bei den meisten Erste-Hilfe-Sachen, die der typische Pramsani macht, da klebt dann Pflaster oder sowas und wenn es ernst wird, ruft er sowieso den Rettungswagen. Zweitens ist das eine unglaublich verantwortungsvolle Position. Körperliche Schäden. Da wissen wir alle, bis zum Punkt X kann ich das irgendwie machen, Pflaster und so weiter. Danach rufe ich den RTW. Bei emotionalen Schäden oder bei emotionalen Wunden kann ich auf die falsche Art und Weise unglaublich viel mehr weiteren Schaden anrichten. Und das ist eine super verantwortungsvolle Position. Ich als Orga würde nicht, wie bei dem Komm-Sani, sagen, ja, wer ist denn hier Sani? Sondern ich würde mir die Leute aussuchen. Für die Komm, wo ich selber als Head Orga agiere, also als Mit-Head Orga, da gucken wir uns die Leute ganz genau an, die das bei uns machen. Und das sind Leute, denen wir absolut vertrauen, weil sie ja auch mit sehr ernsten Themen konfrontiert werden. Wir reden da ja von Sachen, die zum Teil justiziabel sein können, wie Übergriffe. Da muss ich absolutes Vertrauen haben, mehr noch als zu dem Konsani, denn beim Konsani weiß ich, da läuft schon nichts schiefgehen. Ist so in meinem Kopf zumindest.
Das weiß ich nicht. Also gerade wenn du halt eine Person hast, die dafür halt ausgebildet ist, dann ist sie halt dafür ausgebildet. Und ob das jetzt ein Notfallsanitäter ist oder ob das halt ein, keine Ahnung, jetzt ein Psychologe ist zum Beispiel, der ja dann auch eine Ausbildung dafür hat, weiß ich nicht, ob ich da den großen Unterschied machen würde. Also Erste Hilfe ist in jedem Fall immer eine gute Sache. Also und selbst wenn ich dann halt als Ersthelfer sage, das überfordert mich jetzt, der Fall überfordert mich und wir müssen jetzt doch jemanden rufen, dann ist es trotzdem gut, wenn es Leute gibt, die ansprechbar sind und die Ansprechpartner sind. Und ich habe das jetzt auf mehreren Cons im vergangenen Jahr und dieses Jahr gehabt, dass tatsächlich solche Leute mit vorgestellt wurden oder gefragt wurde, wer halt auch emotional Ersthelfer ist oder eine psychologische Ausbildung oder dergleichen hat und sich zur Verfügung stellen würde, der Ansprechpartner zu sein. Und ich finde, das eigentlich einen Bedarf, finde ich, ist da. Und ich sehe auch, dass da auch mehr Nachfrage ist. und das auch mehr angeboten wird tatsächlich als noch vor, oh gut, okay, aber vielleicht sollte man vor 10 Jahren jetzt einfach nicht mit reinzählen, aber schon noch in den letzten 5 Jahren irgendwie. Und ich würde da tatsächlich nicht so viel Unterschied machen zwischen einem Notfallsanitäter, der auch eine Kopfverletzung vielleicht völlig falsch einschätzen kann, auf einer Con, und dann ist die, hat die Person doch irgendwie eine Gehirnerschütterung oder was auch immer, als wenn das halt jemand dasteht und halt emotional jemanden oder psychologisch jemanden betreut. Wenn er das kann, weil er die Fähigkeiten, jetzt weil wir im guten alten Deutschland sind, weil er die lizenzierten Fähigkeiten und das Zertifikat dafür hat, dann finde ich das schon auch legitim. Also genauso legitim, wie ich sage, ey, Privatperson XY, machst du den Sani auf meiner Con?
Ich will dir gar nicht in der Sache widersprechen, weil du hast grundsätzlich recht, dass es toll ist, dass es mehr Leute machen. Zum einen, wenn ich an den Con-Sani denke, denke ich eben nicht an den Rettungssanitäter, den du gerade eben beschrieben hast, sondern daran, dass da Leute zum Teil sich einfach bereit erklären, ich mache das, die gerade so das Niveau Ersthelfer haben. Ich habe das zumindest früher erlebt, da wurde gefragt, ja, wer ist denn hier Sani, wer ist denn bereit? Und dann habe ich gefragt, wie ist das? Da war ich noch mal selber mit DLG tätig. Ja, das reicht. Und da kriegt man auch jetzt nicht so tolle Sachen. Oder ich würde niemals Con-Sani machen. Ich war aber jahrelang als Ersthelfer in meiner Schule eingetragen. Und das Zweite, warum ich da so ein bisschen zurückhaltender bin, ist, ich habe erlebt, wie Leute, die diese psychologische Erste Hilfe betreiben, selber daran nicht Schaden nehmen, aber selber danach Gesprächsbedarf haben. Das ist nämlich gar nicht so einfach, zumindest scheint es mir so, verglichen mit körperlichen Verletzungen, wenn man da zuhört und für jemanden diese psychologische Erste Hilfe leistet, damit umgehen zu können. Zumindest meine Erfahrung. Das ist natürlich eine rein subjektive Einschätzung. Ich habe da keine Studien oder so etwas. Aber meine Erfahrung ist, Pflaster kleben oder eine Kopfverletzung versorgen, schaffen die Leute ganz gut. Aber wenn ich 2 Stunden jemandem zuhören muss, der gerade was Schlimmes erlebt hat und ich bin ein empathischer Mensch und so weiter, dann kann es sein, dass es mir danach sehr schlecht geht. Und auch das ist was, ich finde, da muss man als Orga in der Verantwortung, diese Leute, die einem ja ehrenamtlich helfen, auch zu schützen.
Ja, deswegen sagt man ja auch, ist dieses gängige Sprichwort, ne? Jeder Therapeut hat einen Therapeuten.
Ja. Das ja, Supervision.
Trifft ja da genauso zu. Ne? Also natürlich ist das aber auch immer eine Sache, möchte ich das als Person, die ich das gelernt habe, möchte ich dann auch noch meinen Beruf auf Con ausüben? Fühle ich mich dazu in der Lage? Ja, das ganze Thema benötigt halt sehr viel Selbstreflexion. Aber ja, ich stimme dir voll zu, dass man da lange gebunden ist und dass das durchaus ja auch triggernd für einen selber sein kann. Das kann ich total nachvollziehen, aber ich fände es in beiden Situationen, würde ich mich wohler fühlen, wenn das jemand ist, der das einfach gelernt hat. So, und dann, glaube ich, würde ich dann auch keinen Unterschied mehr machen. Also wenn es sowohl ein Sani ist, der sich beim physischen eine Ausbildung hat oder jemanden, der im psychologischen eine Ausbildung hat, dann finde ich, dann ist das okay, dann ist das für mich gleichwertig. So, aber wenn das auch wieder einfach nur der 0815-Typ oder die 0815-Frau ist, die mir da ein Pflaster aufklebt, weiß ich nicht, dann würde ich mich vielleicht auch nicht so wohl fühlen, wenn ich gerade umgeknickt bin im Wald und nicht weiß, ob mir jetzt die Sehnen durchgerissen sind. Also ich verstehe deine Skepsis.
Wenn wir nochmal wieder auf praktikable Erste-Hilfe-Maßnahmen, also vor Ort, nicht Erste-Hilfe-Maßnahmen, ich meine so Signalwörter zurückkommen. Fällt euch da noch was ein? Weil wir hatten ja schon die gängigen angesprochen, bis hin zu Outtime gehen, wenn es gar nicht mehr geht. Oder beziehungsweise den Schritt können ja einige wahrscheinlich auch dann nicht mehr leisten. Du hast gesagt, dieses Nonverbale, den Blick nach unten senken, die Augen abschirmen. Gibt es von solchen Hints noch mehr, über die wir wissen sollten? Oder fallen euch welche ein, Jeremias?
Ich glaube, da habe ich mein Repertoire schon ein bisschen verschossen mit den Sachen, die ich bisher erwähnt habe. Da gibt's natürlich noch viel, viel mehr da draußen und in verschiedensten Abstufungen und Variationen, die ich aber gar nicht alle kenne. Also muss ich einfach so sagen, kenne da auch nicht alles. Also wir hatten ja wirklich, hatten wir erwähnt, Umut hatten wir erwähnt, verschiedene Arten des Handzeichens, das See No Evil, gerade von Sally, bis hin zum Stopp oder dem einfach Weggehen. Und dann gibt's das in verschiedensten Variationen. Ich kenne noch, dass man Farbcodes trägt, dass man also vom Tales in Zeit hatte das zum Beispiel, dass sie auf so Namensschildern von vornherein festgelegt haben, auf welchem Intensitätslevel sie spielen wollen oder über Ampelsysteme. Da gibt es wirklich, wirklich viele Systeme. Und ich glaube, dass ich habe es auch gerade gemerkt, während ich es gesagt habe. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man ein konsistentes System auf seiner Veranstaltung hat, wenn man das möchte, das vorher kommuniziert und das dann auch verstetigt. Dass man also nicht von Veranstaltung zu Veranstaltung immer wieder was Neues macht. Man kann ja mal Änderungen machen, aber dass man da in so einen Ritualmodus reinkommt.
Ja.
Das ist, glaube ich, wichtig. Das wäre jetzt so mein Take dazu.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass zu viele unterschiedliche Nuancen und Färbungen, die eigentlich das Gleiche aussagen, das Ganze nur unnötig kompliziert dann machen. Also ich glaube wirklich mit so 5 allgemeingültigen Abbruch- bzw. Änderungssignalen fährt man schon ganz gut und die halt vorher irgendwie transparent mitteilen, wenn man eine Konferenz veranstalten möchte und halt vor allen Dingen auch durch die eigene Community als Multiplikator weitertragen lassen. Das ist immer eine gute Sache. Und das Einzige, was mir noch zusätzlich einfallen würde, was auch noch ein sehr gängiges ist, ist Luisa da.
Ah ja.
Das ist jetzt nichts Con-spezifisches, aber das also wird auf Con auch sehr häufig genutzt, weil es sich einfach in der Club- und Bar-Szene einfach gut bewährt hat. Und auch auf Con sehr, sehr sinnvoll ist.
Genau. Magst du es vielleicht für Leute nochmal erklären, die davon noch gar nichts gehört haben?
Darf ich kurz reinkretschen? Ich bin mir bei dem Ist Luisa da, da gibt ja eine Diskussion, ob man das immer allen Leuten erklärt oder nicht eigentlich nur den Betroffenen. Ja. Deswegen wollte ich gerade reinkretschen. Ich weiß nicht, ob wir das...
An den meisten Bars steht es vorne dran.
Ja?
Ja, es steht für jeden sichtbar dran. Also zumindest war es halt auch irgendwo Irland, Schottland. Da stand es halt vor jeder Bar halt auch. Oder auf Klo, beziehungsweise, stimmt gar nicht, ja, auf den Damenklos gab es das. Vielleicht werden die Damen es ja wissen, sozusagen, auf den Damenklos, vielleicht nicht auf den Herrenklos.
Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass es inzwischen halt so gängig und so bekannt ist, dass man es eigentlich auch, also es ist halt kein Spoiler-Alert mehr. Also ich glaube nicht, dass es noch sehr, sehr viele Leute gibt, denen das gänzlich unbekannt ist. Und ich glaube auch, dass es denen, die sich davon richtig ertappt fühlen, dass es denen dann auch egal ist irgendwie. So, ne? Also die wissen schon, was sie da machen. Ja, es ist eigentlich ein Schutzmechanismus, wo man sich an Verantwortlichkeitspersonal wenden kann oder notfalls auch an den Buddy oder was auch immer, wenn man nicht sagen möchte, ey, die Person, die belästigt mich hier gerade und ich möchte das nicht. So, und wenn ich mich dann nicht mehr gegen die Person sozusagen verbal wehren kann, kann ich mich eben an andere Leute wenden. Mit diesem Codesatz ist Luisa da. Und dann kommt Luisa sozusagen und hilft einem aus der Situation. Also man wird dann aus der Situation gebracht, man wird nicht mehr alleine gelassen, man wird begleitet, man hat jemanden, mit dem man reden kann. Also das ist so ein bisschen so ein Buddy-System gegen Belästigung und Übergriffigkeit.
Ich würde da kurz eines anmerken wollen. Wir sprechen bei diesem Satz tatsächlich von OT-Belästigungen.
Genau.
Und nicht von Interim-Belästigung. Also wir reden hier wirklich von, ich habe ein Outtime-Problem und das kriege ich nicht weg. Ich kann, genau. Keine Spielmechanik funktioniert hier. Das ist, ich brauche Hilfe.
Was generell, ich glaube, dieses Nachhilfefragen dürfte noch zur Normalität einfach werden. Oder auch einfach nicht das schlechte Gewissen haben, generell oder vorher schon am besten eine Situation zu unterbrechen. Ich glaube, diese falsche Scham manchmal bei Leuten, ja, ich will das Spiel nicht stören, ich will die Immersion nicht stören und so weiter, möchte ich gerne ermutigen zu sagen, macht es ruhig, Selbstfürsorge geht vor. Körperliche, seelische, geistige, was auch immer. Und da muss jedes Spiel und Spielsituation hinter zurücktreten.
Und so im Nachhinein betrachtet, wenn man sich so mit Leuten unterhält, die vermehrt in den letzten Jahren dann doch irgendwie Safety-Sachen benutzt haben oder mehr Absprachen gemacht haben, die sehen werden sogar immersiver und cooler und besser, wenn man sich in ihnen völlig sicher fühlt. Also wenn Grenzen gut abgesprochen sind. Also wie oft ich in den letzten Jahren gefoltert wurde. Meine Güte, ich weiß es nicht. Aber die waren halt alle super, super toll, diese Szenen. Weil ich mich mit denen, und also fast alle bis auf eine. Und die eine war halt die nicht coole, weil sie, also war schon okay, weil sie eben nicht abgesprochen war. Also die cooleren Szenen sind immer die, wo man OT ins Gespräch gegangen ist und gesagt hat, ey, pass auf, oder wie wollen wir es machen? Oder ah, damit fühle ich mich nicht so wohl, ah cool, dann lass uns das irgendwie anders machen. Ja. Das waren, am Ende waren das immer die cooleren Momente. Mhm.
Also Sachen, wo du dich outtime total sicher fühlst und intime kannst du die Sau rauslassen.
Genau, richtig. Und es geht nicht nur mir so. Also gerade mit ganz, ganz vielen Leuten, mit denen ich über das Thema geredet habe, die bestätigen mir das, dass seit sie eigentlich mehr auf sich achten und auf ihre Sicherheit, sie und aber auch die anderen die Szenen als durchaus immersiver und krasser wahrnehmen.
Finde ich, macht total Sinn. Wir hatten ja schon Folgen gemacht über das Thema Kontrolle. Das wollen wir alle haben, wir wollen sie auch meistens alle behalten und das gibt uns Sicherheit und Wohlbefinden. Und wenn das gegeben ist, dieses Ich, meine Person ist sicher, mir kann nichts passieren, dann ist, glaube ich, das Spiel besser befeuerbar, als wenn man sich nur so drauf einlässt und die ganze Zeit im Hinterkopf hat, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann das so super nachvollziehen und das macht total Sinn. Deshalb, glaube ich, sprecht lieber Sachen vorher ab, so großer Appell, und seht zu, dass ihr euch sicher und wohl fühlt. Weil keiner, weißt du, wenn es körperlich wäre und jemand bricht sich irgendwie das Bein, sagt man ja auch nicht, ja, ich will ja die Immersion jetzt nicht stören. Ne? Mm. Ach, mach ruhig mal weiter, beachte mich nicht. Ne? So, und das sollte auch psychische Verletzungen sollten zunehmend oder weiterhin genauso betrachtet werden wie andere körperliche Verletzungen. Nur, dass sie halt anders sichtbar sind oder schlecht sichtbarer sind.
Ja. Ein Handzeichen ist mir tatsächlich noch eingefallen, weil es einfach in der Aufzählung fehlte. Das Okay-Zeichen. Wenn du ein Okay einem anderen gegenüber andeutest oder zeigst und der nicht mit einem Daumen hoch reagiert, solltet ihr euch unterhalten. Wenn er mit einem Daumen runter reagiert, ist sofort alles einzustellen, beim anderen auch, aber man sollte drüber reden, was jetzt gerade schief läuft. Das ist in Konflikten, also wenn man wirklich Konfliktspiel betreibt, ein Punkt.
Ja, mir ist auch noch gerade eine Kleinigkeit eingefallen, das gute Alter aufs Maul.
Beste.
Ist einfach wirklich ein guter Safety-Mechanismus, um abzuklären, ob das cool für alle Beteiligten ist.
Das hatte Tom ja letztes Mal schon erklärt.
Genau.
Genau.
Gut.
Da haben wir doch schon mal einen guten Fächerüberblick gegeben an Sachen, die wir als Spielende benutzen können, um abzuklären, wie geht's mir, wie geht's den anderen oder so geht's mir. Und wie gesagt, auch Neueinsteigenden, scheut euch nicht, wenn irgendwas komisch ist. Ja. Es ist vollkommen okay, sich rauszuziehen. Und was Sally sagt, es wird immer mehr ins Spiel auch eingebettet, sodass ihr nicht das Gefühl haben müsst, oh, ich störe jetzt da die Situation durch diese Sachen, die wir schon genannt haben. Und das trägt dazu bei, wenn es mehr Leute benutzen, dass es zur Normalität wird und auch nicht als störend empfunden wird und einfach auch so akzeptiert und hingenommen wird. Und wenn wir alle da aufeinander Acht geben, wird das Spiel dadurch, glaube ich, einfach nur bereichert und nicht gestört.
Mhm. Genau. Habt ihr noch berühmte letzte Worte?
Genau. Tom will ganz charmant das Ende einleiten, weil wir jetzt schon Richtung, die Zeit ist sozusagen um. Unsere normale Sendezeit. Gibt es was ihr Hörenden gerne mit auf den Weg geben möchtet, weil es euch persönlich ein Anliegen ist zu diesem Thema?
Ja, eine Sache. Egal wie stark ihr seid, egal wie sicher ihr euch fühlt, es kann immer eine scheiß Situation kommen und das ist nicht eure Schuld. Das ist die Situation.
Ja, ich würde, glaube ich, mitgeben, wir alle leben irgendwie im Spiel vom Miteinander. Und wenn wir aber nicht aufeinander achten, dann werden wir nicht lange ein Miteinander so haben. Wenn wir wollen, dass Leute, die neu reinschnuppern in unser Hobby und eine coole Zeit mit uns haben wollen, dann müssen wir ihnen auch vermitteln, dass es alles safe und entspannt zugehen kann.
Ich finde, das sind ganz perfekte Abschlussworte, Sally. Und würde das gerne so stehen lassen. Und für heute mich ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu dem Podcast zu kommen und mit uns daran auch nochmal vertieft drüber zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Lieben Dank. War wieder sehr schön.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen mehr Folgen aufnehmen. Es ist sehr entspannt und sehr holsam, um mal ein paar englische Worte zu begriffen.
Liebe Gut. Hörende, habt einen schönen Tag. Danke, dass ihr euch die Folge angehört habt.
Ja, genau.
Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Ja.
Bis dann.
Genau. Dann bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Bei Fragen, Wünschen, Anliegen oder dem Link zum Discord schreibt eine Mail an alleslab@posteo.de. Wenn ihr uns supporten wollt, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns auf den jeweiligen Plattformen 5 Sterne. Und wenn ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, könnt ihr das gerne unter ko-fi.com/alleslab tun. Wir freuen uns darüber sehr.